Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wie immer kurz vorm Jahreswechsel machen sich gerade jetzt viele Menschen ans Planen und die berühmten guten Vorsätze fürs neue Jahr werden gefasst. Oft steht dabei auch das Ordnungsschaffen und Aufräumen ganz oben auf der Liste, entweder ganz allgemein im Leben oder auch konkret in den eigenen vier Wänden. Zum Thema Hausputz und Ordnung in der Wohnung sind in den letzten Jahren eine ganze Reihe Ratgeberbücher auf den Markt gekommen. Auf den ersten Blick scheint sich da auch ein guter Platz zum Leben von Barbara Arzmüller einzureihen, eine Veröffentlichung aus diesem Jahr. Bei genauerer Betrachtung merkt man aber, das Buch geht weit darüber hinaus, denn hier steht der energetische Hausputz im Fokus. Ich habe die Autorin jetzt am Telefon und wir sprechen ein bisschen über ihr Buch. Frau Arzmüller, was genau verstehen Sie denn unter energetischem Hausputz?
Die energetische Arbeit ist für mich das i-Tüpfelchen, weil eine Wohnung, die man nur reinigt, die kann ein bisschen steril wirken und ein bisschen kühl wirken. Dieses bloße Reinigen, dieses materielle Reinigen ist eine Arbeit, die eigentlich der Verstand macht, weil man weiß, man muss den Staub entfernen, man muss Flecken entfernen. Aber das Energetische, das ist das, was fürs Herz ist, fürs Gemüt, für die Seele. Wenn man zum Beispiel einen Besuch hatte und die Gespräche waren nicht so ganz harmonisch, dann würde man nachher wahrscheinlich die Fenster öffnen. Das ist sowieso eine Maßnahme, die man macht, um frische Luft in die Bude zu kriegen, um die Luft mit Sauerstoff anzureichern. Und energetisch bedeutet dann, dass man noch eins draufsetzt, dass man sagt, jetzt mache ich auch noch ein Duftlämpchen an oder eine Räucherung. Wir leben ja nicht nur von den Dingen, die wir dringend zum Überleben brauchen, sondern das war ja schon in der Steinzeit das Anliegen der Menschen. Die haben sich ja auch schon aus kleinen Steinchen Schmuck gemacht. Und diese Fähigkeit des Menschen, sich irgendwie ein bisschen sich so zu machen, wie es der eigenen Persönlichkeit entspricht. Jetzt im Winter machen viele eine Kerze an oder stellen sich im Sommer die Blumen auf den Tisch. Und das ist einfach das, was der Seele gut tut. Und deshalb kann man das auch noch bewusst verstärken und in manchen Bereichen unterstützen.
Also das sind im Grunde Sachen, die wir zum Teil auch schon automatisch machen oder die schon immer gemacht wurden. Wir denken oft gar nicht so sehr drüber nach, aber wenn man da mal tiefer geht, da gibt es eben noch so eine tiefere Ebene, eine tiefere Bedeutung, was wir mit energetischer Ebene vielleicht bezeichnen können. Also irgendwas, was da noch dahinter steht, was wir nicht sehen können, aber was da ist.
Ja, man spürt den Unterschied, wenn das irgendwo gemacht wird oder wenn es nicht gemacht wird. Also wenn jemand zu Hause einfach nur das Notwendige macht, ist es ein anderes Gefühl, als wenn jemand noch für eine ausgeglichene Energie sorgt, dass er zum Schluss, also manche machen das wirklich automatisch, dass sie zum Schluss nochmal die Dinge ein bisschen zurechtrücken, ein bisschen anders hinstellen, bis sie das Gefühl haben, so, jetzt stimmt es, jetzt hat alles seinen Platz, jetzt ist die Ordnung nicht nur oberflächlich sichtbar, sondern jetzt hat das insgesamt noch eine Harmonie.
Kann das auch jeder wirklich wahrnehmen oder muss man dafür ein bisschen üben oder so ein Gespür entwickeln mit der Zeit? Was meinen Sie?
Ich denke, dass jeder grundsätzlich ein Gespür hat, aber dass man das schärfen kann, dieses Bewusstsein. Viele Leute gehen irgendwo rein und fühlen sich spontan wohl oder nicht wohl. Sie könnten jetzt aber vielleicht nicht sagen, woran das liegt. Und das kann man durchaus lernen, dass man sagt, das nehme ich bestimmte Dinge wahr oder ich sehe etwas oder ich rieche es oder ich sehe, warum wirkt das auf mich harmonisch oder warum nicht. Also dieses Bewusstsein kann man schon trainieren.
Bei Ihnen lag das ja gewissermaßen nahe. Sie sind von Beruf Innenarchitektin, also haben ohnehin mit der Gestaltung von Räumen zu tun. Mittlerweile beschäftigen Sie sich auch mit Feng Shui, Astrologie und Familienstellen. Wie war denn Ihr Weg hin zu diesen Themen?
Als ich studiert habe und angefangen habe zu arbeiten, das war Anfang der 80er Jahre, da war es gerade wahnsinnig in, mit Schwarz-Weiß und Chrom und Sichtbeton die Buden zu gestalten, also auch die Wohnungen, nicht nur in schicken Kaffeehäusern. Und das war für manche Leute ein tolles Aha-Erlebnis, hat wunderbar gepasst. Und für andere, die sind da fast erfroren drin. Und die hätten auch damals, obwohl sie junge Leute waren, Plüsch- und Blümchenstoffe gebraucht und konnten das sich selber aber nicht unbedingt zugeben. Aber das ist, damals habe ich mich dann auf die Suche gemacht, was gibt es für Methoden, dass man das individueller gestalten kann, dass man das zu den Persönlichkeiten passend gestalten kann und nicht, weil es gerade irgendeine aktuelle Strömung ist. Und so habe ich mich auf die Suche gemacht und habe dann damals zuerst mal die Astrologie gefunden, die ja sehr individuelle Ansätze bietet. Und dann später kam Anfang der 1990er Jahre, kam Feng Shui nach Deutschland geschwappt und da bin ich dann da noch tiefer eingestiegen. Ja.
Also keineswegs nur was für esoterische Spinner, was ja der eine oder andere meinen könnte zu diesen Themen. Aber wenn man Ihr Buch liest, dann merkt man auch, dem ist keineswegs so. Sie sprechen in Ihrem Buch von 7 Schritten hin zu einem guten Platz. Was genau für Schritte sind das denn?
Das Buch hat große so Überbereiche. Die Kapitel reinigen, loslassen, klären und mehren, das sind so die 4 Grundlagenschritte, die man erstmal machen sollte, bevor man anfängt, eine andere Art von Energiearbeit zu machen oder an die Gestaltung zu machen, weil reinigen ist einfach und loslassen und klären, das sind so die ursprünglichen Dinge von Energiearbeit, dass man erstmal sortiert, was passt überhaupt zu mir, mit welchen Dingen umgebe ich mich überhaupt. Und das nächste Kapitel ist dann Dunkelheit, Licht und Farben. Da geht es wirklich darum, die Farbwelten kennenzulernen und die Wirkung, sich Schattenbereiche und Lichtbereiche zu schaffen und die Wirkung der Farben auf uns Menschen. Dann kommen noch die 2 großen Kapitel am richtigen Ort und zur richtigen Zeit. Am richtigen Ort hat mit den Wohn- und Lebensbereichen zu tun, die ja im Feng Shui gleichgesetzt werden und was ja sehr spannende Möglichkeiten gibt, die Psyche im Zuhause wiederzufinden oder den psychischen Zustand und da auch im räumlichen Bereich was zu tun. Und die Zeitqualität, also zur richtigen Zeit die Dinge zu machen, das ist eine Lehre, die auf die Astrologie gründet. Oder wer jetzt sagt, mit Astrologie habe ich gar nichts am Hut, die meisten Sachen lassen sich in der Natur finden, also im Lauf der Jahreszeiten. Einfach, dass im Winter die Natur karger wird und im Sommer mehr Fülle ist. Und entsprechend habe ich die Übungen dann so zusammengestellt.
In Bezug auf den richtigen Ort, Sie hatten auch gerade schon gesagt, das kommt aus dem Feng Shui, da gibt es noch den Begriff des Bagua. Können Sie dazu noch mal was sagen, was man darunter eigentlich versteht, was das ist?
Da ist eine Wohnung oder auch ein Grundstück, ein Bereich in 9 Bereiche eingeteilt, wo die Himmelsrichtungen in Verbindung gesetzt werden mit den mit persönlichen Lebensbereichen. Also dass man sagt, der Süden steht in Verbindung mit Erfolg. Und aufgrund dieses Zusammenhangs kann man dann bestimmte Symbole verwenden, die man in diesem räumlichen Bereich verwendet, um den Lebensbereich aufzubauen. Also das ist so eine Wechselwirkung, die eine sehr, sehr lange Überlieferung hat. Das System kommt ja ursprünglich aus China, aber lässt sich sehr gut übertragen und man sollte es nicht zu verbissen sehen, sondern das schon ein bisschen spielerisch nehmen, dass man sagt, ja, das ist halt eine Anregung, die ich mir da setze, aber das ist, es wirkt und es macht Freude, wenn man das so, wie gesagt, ein bisschen spielerisch sieht.
Genau, spielerisch sehen, aber trotzdem wirkt es. Und also man kann es spüren, wenn man sich dafür sensibilisiert. Und insofern ist es ja dann doch schön, das auszuprobieren, denke ich mal.
Ja, und es ist einfach immer so, dass wir ja mit unserer Umgebung, dass es immer so eine Wechselwirkung ist. Und wenn wir bestimmte Dinge im Kopf vorhaben, dass wir sagen, ich würde jetzt gerne dieses und jenes Thema angehen oder klären oder machen, und wir setzen uns im Außenbereich ein Symbol dazu, dass man sagt, und da immer, wenn ich da drauf gucke, unterstützt mich das und erinnert mich das an mein Ziel, dann ist das eben diese Wirkung, die das durchaus erzielen kann und die einem da helfen kann dabei, das Ziel zu erreichen.
Und zur Unterstützung haben Sie ja außerdem noch sogenannte energetische Schilde gemalt, die man auch in der Mitte Ihres Buches finden kann, farbig. Man kann sie, glaube ich, auch, wenn man auf Ihre Webseite geht oder auf die Seite des Verlags, kann man die ausdrucken. Energetische Schilde, das klingt nach was irgendwie, also gerade der Begriff Schild klingt nach was Althergebrachten. Was hat es damit auf sich?
Das ist es in der Tat, das ist eine alte Methode, um als Schutz ein Schild aufzustellen und es ist eigentlich eine Art von weiterer Symbolarbeit. Ich finde, ein bisschen Magie macht das Leben einfach bunter und man kann sich auch solche Schilde selbst malen. Das ist einfach, dass man sich mit einem Thema beschäftigt, wo man sagt, ich brauche hier ein bisschen Anregung, Schutz, Energie. Man könnte auch andere Art von Bildern oder so aufbauen, aber das ist einfach meine Version, ein Schild zu nehmen um diese Energie dieses Raumes noch stärker zu unterstützen.
Mhm. Die haben dann meistens so eine Schildform, manchmal sind sie auch rund, ne? um den Hörern das so ein bisschen plastisch zu machen. Und bei den Motiven, da sind sie einfach nur nach innen gegangen und haben geguckt, was da in ihnen hochkommt, oder haben sie da sich irgendwo außerhalb inspirieren lassen?
Das habe ich einfach aus der Intuition herausgemalt, schon mit der Absicht im Hinterkopf, was ich denn, um welches Thema es gerade geht. Und deshalb sehe ich das auch als Methode, die jeder selbst für sich malen kann. Also mein Neffe war gerade 8 Jahre alt, als ich die ersten Schilder gemalt habe, und hat dann sofort selbst angefangen, welche zu malen. Mhm. Fand das ganz großartig und hat auf ihn sofort gewirkt und hat auch, weil er gerade damals in der Schule Probleme hatte, und hat sich sofort so ein kleines Bildchen gemalt. Sagt dann, das nehme ich jetzt immer mit. Und insofern, also da sollte man keine Hemmungen haben. Ich bin auch nicht die große Künstlerin, aber darum geht es auch gar nicht, sondern es geht um die Absicht, die da zugrunde liegt.
Ja, und hübsch, bei Kindern merkt man das, worauf die so anspringen. Die sind irgendwie noch so näher dran an diesen ursprünglicheren Dingen.
Ja, die sind auch nicht so in Frage. Nutzt das jetzt wirklich? Also da ist es mit dem Verstand eigentlich nicht wesentlich, sondern die nehmen das ganz intuitiv wahr und sagen, oh ja, das macht Freude, macht Spaß, kann ich mir vorstellen. Einfach so ein bisschen, ja.
Spielerisch auch.
Spielerisch, ja.
Genau. Und es gibt ja auch Schilder nicht nur für den richtigen Ort, sondern auch für das Kapitel zur richtigen Zeit, wo sie Hinweise auf die Qualität jedes einzelnen Monats geben. Und das jetzt noch so als Abschlussfrage, wie ist denn die momentane Zeitqualität? Also jetzt im Dezember oder vielleicht auch schon ein bisschen vorausgeblickt, Jahreswechsel und dann Anfang Januar?
Aktuell ist es ja so, also das hat jetzt nicht zwangsläufig mit der Astrologie zu tun, wobei sich das auch wiederfindet dort. Es ist einfach, wenn man in die Natur guckt, es ist die Phase, in der es sehr kalt ist, in der Frost ist, in der ganz wenig wächst. Und im Dezember ist es so, dass das Licht mit jedem Tag noch weniger wird, noch geringer wird. Und was man da braucht, ist tatsächlich inneres Licht und innere Wärme, dass man nach außen strahlen sollte. Die Zeit des Jahreswechsels, da wird zwar das Licht kaum wahrnehmbar schon wieder mehr, aber es ist trotzdem die Zeit des größten Frostes, der größten Kälte. Und das kann uns dazu bringen, dass wir sagen, okay, Fülle und irgendwas, was überschwänglich ist, ist gerade nicht verfügbar. Aber was wir im Übermaß haben, ist Klarheit und Reinheit. Und dann nutzen wir einfach diese Zeit, um auch Übersicht über das eigene Leben zu gewinnen, um die Ziele zu sortieren. Und da kann man die Zeit durchaus genau für das nutzen, was sie uns widerspiegelt, was uns die Natur gerade widerspiegelt.
Das klingt so, als ob es jetzt gerade auch die richtige Zeit ist, sich noch Ihr Buch zu besorgen, möglicherweise, falls man vorhat, diese Themen anzugehen im neuen Jahr. Ein guter Platz zum Leben ist im Mankau Verlag erschienen und kostet 16,90 Euro. Danke, Barbara Arzmüller.
Ja, danke Ihnen, Frau Kreller, fürs Gespräch. Hat mich auch sehr gefreut. Und allen Hörerinnen und Hörern wünsche ich viel Freude und dass Sie bald Ihren guten Platz finden im Leben.